Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Schön. Genau, heute besonderer Tag, lieber Ronaldo, liebe Fabienne, liebe Eltern, die da sind, die Familie, die da ist, liebe Gemeindeleitung, liebe Gemeinde, es ist echt ein Vorrecht, liebe Gäste, auch alle, die vielleicht zum ersten Mal da sind und so eine Zeremonie dann miterleben werden. Es ist wirklich eine richtige Ehrenvorrecht, dass ich heute hier sein darf. Und wie ich schon weiß und sagen kann, bin ich im April nächstes Jahr schon wieder da. Da wollen wir nämlich dann die Rebecca, die weiß nicht, ob die da ist oder mittlerweile im Kreissaal, aber auf jeden Fall, da wollen wir dann die zweite Ordination haben. Ihr seid fleißig im Ausbilden. Lieber Stefan, das ist richtig gut. Wir feiern die Ordination. Ronaldo, ich überbringe die herzlichsten Grüße vom Präsidium des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Unser Präses Friedhelm, den du kennst, Vizepräses Andreas Sommer, dem Peter Bregi, unserem Generalsekretär und ich bin der Schatzmeister. So, wir grüßen dich ganz herzlich und ich habe mal nachgeschaut, ich meine, das weißt du jetzt nicht auswendig, aber die Richtlinien unseres Bundes sagen in Abschnitt 3.22 Folgendes. So, das solltest du vielleicht ja doch wissen. Ordination ist, und jetzt kommt's, das Wichtige, Einsegnung zum Dienst, nicht Abschluss einer Ausbildung, sondern Einsegnung zum Dienst. Mit ihr, mit dieser Ordination, erhalten die Berufenen die Anerkennung zum geistlichen Dienst durch den Bund. So, also da hat's so eine offizielle Komponente, die machen wir nachher, deswegen hast du ja eine Krawatte an und ich nicht. So, ja, das steht ihm übrigens, ihr könnt da öfter machen, so, ja doch, finde ich. So, aber darum geht es. Du wirst offiziell nochmal eingesetzt als zum Dienst, als Pastor, als Leiter. Und heute geht es um Leiterschaft. Und ich habe mir überlegt, ich würde gerne heute über das Thema sprechen. Und zwar nicht nur für dich und für euch, sondern für alle zusammen. Leiterschaft ist ein Geschenk Gottes. Und da gibt es Leute, die sofort sagen, yeah, come on. Und es gibt Leute, die sagen, oh, wäre ich besser zu Hause geblieben. Ja, so, oh, schwieriges Thema. Leiterschaft. Das ist ein Geschenk und zwar möchte ich darüber sprechen für dich, für uns dann als Pastoren, Kollegen, aber auch für die ganze Kirche. Was ist Leiterschaft? Ich zitiere mal hier einen hochrangigen britischen Militär im Zweiten Weltkrieg, der sagt, Lord Montgomery, Leitung bedeutet, den Willen und die Fähigkeit dazu haben, Männer und Frauen zu einem gemeinsamen Zweck zusammenzubringen und einen Charakter zu besitzen, der Vertrauen einflößt. Finde ich ein ganz gutes Zitat so, ja. Also Männer und Frauen zusammenzubringen und da das Ganze, es geht um Charakter und es geht um Vertrauen. Und ein Ronaldo und ich und wir als Pastoren können nicht einfach sagen, du vertraue mir, Vertrauen ist ein Geschenk, ich kann Vertrauen nicht einfordern. So gut, wenn Leute dir vertrauen. Zweitens, ein chinesischer General, naja, weiß ich nicht, ob das so gerade sinnvoll war heute, aber wir nehmen den auch mal. Es gibt nur drei Arten von Menschen auf der Welt, die unbewegbar sind, die anderen, die bewegbar sind und jene, die sie bewegen. Ich wollte jetzt nicht fragen, zu welcher Kategorie du zählst, aber kannst du dir überlegen. Leitung bedeutet, Menschen zusammenzubringen. Und andererseits hat Leitung in unserer Welt so einen bestimmten Klang auch so ein bisschen. Ja, so unweigerlich wird Leitung oft mit Macht und Hierarchie verbunden und Hilfe, die da oben und wir da unten und keine Ahnung. Manchmal gar nicht so neutral. Aber nochmal, Leitung, Leiterschaft ist neutral. Es kommt auf die Frage drauf an, wie verwende ich sie und wie übe ich sie aus. Ja, ganz wichtig. Es geht also nicht um diese Kluft zwischen da oben und da unten. Und deswegen schauen wir uns, wir sind ja hier im Gottesdienst, die Bibel an, im Hebräer 13, 17. Gehorcht und fügt euch euren Leitern, heißt es da, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die dafür Rechenschaft ablegen müssen, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Das ist ein richtig toller Text für eine Morgenandacht. Stehst auf, hast deinen Kaffee und liest diesen Text und denkst, fügt euch euren Leitern, sonst schadet ihr euch selber. Das scheint gar nicht reinzupassen in unsere heutige Zeit. Hallo, wir sind freiheitsliebend, wir sind eine Demokratie. Das will ich lieber nicht hören. Ja? Aber Fakt ist, die Bibel fordert uns auf, dass Gemeindeleitung nicht als lästiges Übel angesehen werden soll. Und ich habe jetzt hier auch nicht so den Eindruck, dass das der Fall wäre. So, ja. Wenn der Pastor schon mit dem roten Hemd hier oben steht, das kann nur gut werden. Leute, das kann wirklich Kompliment. Ich weiß nicht, ob deine Frau dir das geraten hat, aber es sieht gut aus. Nein, du ziehst dich selber an, das ist gut. Okay, super. ganz richtig gut. Aber wer im Dauerkrieg mit der Leitung steht, schadet sich selbst am allermeisten. Und ich möchte dich heute Morgen vielleicht so ein bisschen auch herausfordern in der Fragestellung, wie stehst du denn zur Leitung und Leiterschaft? Wie geht's dir denn damit? Weil da sind biblische Verheißungen drin, Aufforderungen, Ermutigung, Ermahnung, was auch immer. Leiterschaft. Leute, wer seine Leiter nicht von Herzen unterstützen kann, sondern für sie zur Plage wird, wird den Segen, den Gott durch Leitung schenken will, gar nicht erfahren können. Leiterschaft ist ein Geschenk. In unserer heutigen Zeit noch viel mehr. Ja? Wie sollen wir leiten? Und das ist natürlich jetzt die Frage. Und zu dieser Frage gibt es keinen besseren Leiter als Jesus selber. Und wir gucken uns an, was er sagt. Ich habe so drei Punkte. Der erste Punkt heißt, richtige Leitung geschieht durch Dienen. Dienerschaft. Ja, es geht also nicht, ich da oben und ich bin jetzt hier der Große und ich habe das Mikrofon und keiner hat was zu sagen, sondern Leiterschaft geschieht durch Dienen. Im Lukas 22 steht, und das ist diese Geschichte, wo die Jünger untereinander streiten, wer denn hier der Größte sei. Es entstand ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte anzusehen sei. Jesus sprach zu ihnen, die Könige der Nation herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Jetzt kommt's aber, ihr aber nicht so. Okay, ihr aber nicht so, steht hier. Eindeutig das Gegenteil, was anderes. Sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Jesus selbst, er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Amen. Aber worin kommt es zum Ausdruck? Es kommt zum Ausdruck, dass er zum Diener wurde. Dass er zum Diener wurde. Er kam auf diese Welt, um als Diener den untersten Weg zu gehen. Als er seinen Jüngern in einer anderen Geschichte die Füße wusch, hatte er keine Minderwertigkeitskomplexe. So Hilfe, naja, keine Ahnung, mir geht's nicht gut und Hilfe und ich wasch da mal. Nein, er war sich seiner Autorität ganz bewusst. Denn da heißt es im Bewusstsein, dass Gott ihm alles im Himmel und auf der Erde übergeben hat, stand er auf, band sich den Schurz um und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Er war sich also bewusst seiner Autorität und dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und trotzdem und gerade deswegen dient er. Leiterschaft. Lieber Ronaldo, geschieht durch Dienen. Jesus gab sein Leben am Kreuz, er brachte das größte Opfer. Und weißt du, Ronaldo, so deinen Lebenslauf habe ich ja so gelesen, ich habe so einen Eindruck, du bist dir auch für nichts zu schade. Ja? So lehrmäßig ganz stark, also ich bin sehr, sehr gespannt, liebe zukünftige Gemeinde, ihr könnt euch richtig freuen, das wäre richtig gut. Das ist aber ein Pfingstpastor übrigens, wenn er nachher ja sagt, wollte ich nur gesagt haben. Sorry, das muss mal kurz angemerkt werden. Der wird dienen mit allem Kraft und aller Einsatz, den er hat. Und die Fabienne, die werden das zusammen tun. Ganz großartig, ja. Dienen ist angesagt. Gemeindeleitung bedeutet eben nicht Chauffeur und Urlaub und Kommandos aus der Ferne, sondern Einsatz, Mitleiden, Mitbeten, Dienen, ein unruhiges Leben führen für andere. Und da kann ich und auch Stefan einiges dazu sagen. Ich bin auch schon 23 Jahre im Dienst. Ja, und war vorher mal Finanzbeamter. Ich habe auch was Anständiges gelernt. Ich war mal Finanzbeamter vorher 10 Jahre. Okay, nein, keine weiteren Kommentare. Alles gut. Einsatz. Nicht der Aspekt, ey, was bringt's mir? Und jetzt komme ich in eine neue Gemeinde und da haben die schon den Mercedes und den Dienstwagen, die Dienstwohnung. Nein, darum geht's nicht. Tut mir leid. Wie kann ich die Liebe Gottes weitergeben? Wie kann ich dienen? Leiterschaft geschieht durch Dienen. Definitiv. Und der zweite Punkt, Leiterschaft geschieht durch Vorbild. Auch nichts anderes. Leiterschaft, richtige und echte geistliche Leiterschaft geschieht durch Vorbild. Und da sind wir mit hineingenommen. Und deswegen habt ihr den Ronaldo ja auch kennengelernt. Der ist nicht mit dem Anzug und Krawatte jeden Sonntag gekommen. Der hat euch nicht auf Abstand gehalten. Ihr wisst, wer er ist. Er wisst, er kennt sie. Ja. Und genauso wird es in der neuen Gemeinde auch sein. Im 1. Petrus 5 heißt es dazu. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und der Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Doppelpunkt. Jetzt kommt's. Anweisung. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Petrus, er hat keine Probleme mit Autorität und Gemeindeleitung. Wie Jesus will er Leitung auch nicht abschaffen. Er bezeichnet sich als Mitältesten. Er ist eingebunden in Leiterschaft. Hey, Ronaldo, du bist in ein paar Minuten, wenn du wirklich Ja sagst, da muss er fünfmal Ja sagen. Also mehr wie bei deiner Hochzeit. Wenn du ganz offiziell dann in Amt und Würden bist, ja. Aber weißt du, was mir wichtig ist? Und das nehme ich wahr. Du bist eingebunden in Gemeindeleiterschaft. Du bist hier unter Leiterschaft des Seniorpastors gewesen. Du bist eingebunden in Leiterschaft. So wichtig, ja, in eine Gemeindeleiterschaft. Du hast studiert auf dem Theologischen Seminar Erzhausen. Du bist Teil einer Kirchenbewegung, die dich heute ordiniert. Du stehst unter Leitung, anerkennst örtliche und überörtliche Leitung. Das sagt die Schrift hier. Und wie sollst du leiden? Petrus macht deutlich, dass die Herde behütet werden muss. Aber nicht aus Zwang, nicht um Ansehen willen, nicht um Herrschaft auszuüben. Und interessant ist, Petrus erwähnt die Geldgier hier so massiv. Und das ist immer wieder bei meinem Hauptthema. Ich liebe Themen über Geld und Finanzen und Heiliger Geist. Und hier, ihr habt ja auch einen Banker, immer im Banker sitzen. Oh, herrlich. Da könnte ich jetzt richtig ausholen. Aber diese Verquickung von Geld und Religion, von Kirche und Gewinnsucht. Und weil die letzten Jahre kriegen wir ganz konkret mit. Was sagt Paulus, was anstelle von Macht und Geld kommen soll? Ganz einfach, das Bereitwillige, das Freiwillige an Gottes vorbildorientiertes Vorbild sein. Nimm dir Vorbild an dem, wie Jesus seine Herde hütet. Mir kommt gerade nochmal Psalm 23, der mich in den letzten Wochen so stark begleitet. Der Herr ist mein Hirte. Genauso wie er dich leitet und euch leitet, ja, sollst du die Gemeinde Jesu leiten. Und deswegen kann sich die neue Gemeinde da ganz besonders freuen. Es geht um Veränderung unseres realen Lebens, dass wir da drunter stehen. Leitung durch Dienst und Vorbild, das ist die tragfähige Grundlage jeder Autorität, ob als Eltern, als Chefs, als Politiker oder in der Gemeinde. Und dann wird auch so wichtig, du kannst auch nur so weit leiten, wie du selber gekommen bist. Das ist eine Wahrheit, ist ein guter Satz, könnte man aufschreiben, ist ein guter Satz, finde ich. Ich kann nur so weit leiten, wie ich gekommen bin an der Stelle und soweit Gott mich auch und dich verändert. Ein dritter Punkt. Und dieser Punkt ist mir für diese Ordination nochmal so besonders wichtig geworden. Leitung in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein Punkt, den ich betonen möchte. 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5. Ich lese da nur einen Teil draus. Da heißt es auch, ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, sagt Paulus, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. So, Paulus war auf seiner zweiten Missionsreise. Er hat angefangen, als Zeltmacher zu arbeiten. Er lehrte in den Synagogen am Sabbat vom Reich Gottes, überzeugte Juden und Griechen. Und zu dieser Zeit erwartete man damals, dass ein Redner mit hoher Redekunst, Rhetorik ganz großartig spricht, ja, mit hoher Weisheit. Aber Paulus sagt hier, ich kam nicht mit dieser Weisheit, auch wenn ich studiert bin. Ich habe in Harvard und Cambridge und sonst wo studiert und in Wiesbaden. Weiß ich, ob das geht, aber okay. Ich habe ja studiert. Ich habe alles gelernt. Ich habe die Rhetorik drauf. Ich kann alles. Aber eins sage ich euch, ich bin nicht gekommen mit dieser Überredungskunst. Ich bin nicht gekommen mit überredenden Worten, mit beeindruckender Performance, würde man heute sagen. Sondern mit den einfachen, klaren Worten des Evangeliums, wie sie ein Kind verstehen kann. Und dieser Paulus, er kam aus Tarsus. Das war eine Stadt, die mit Athen und Alexandria wetteiferte, Zentrum der griechischen Kultur zu sein. Er verfügte über große Weisheit, aber er sagt weiter im Vers 2, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und das ist die Botschaft, das ist der Inhalt. Wenn wir rufen Menschen zur Umkehr und wenn du heute hier bist, zum allerersten Mal und Jesus Christus so nicht kennenlernst, ich will dir sagen, es lohnt sich, Jesus Christus kennenzulernen. Es lohnt sich, ihm nachzufolgen, denn er vergibt Schuld und Sünde und gibt ewiges Leben. Und heute an diesem Tag ist diese Möglichkeit da und die möchte ich nachher auch noch einräumen, dass du mit einem einfachen Gebet Jesus Christus einlädst und ihn kennenlernst. Denn es lohnt sich, es lohnt sich. Wie gesagt, Paulus hätte menschliche Weisheit einsetzen können. Er konzentriert sich auf Jesus, den Gekreuzigten. Warum eigentlich? Ich meine, er war vorher in Athen auf dem Areopag, da hat er riesig gepredigt, da hat er den Schöpfergott dargestellt, er hat die griechischen Dichter zitiert, da hat er richtig aufgefahren, da hat er richtig Gas gegeben. Interessant ist, Bekehrt hat sich keiner und eine Gemeinde wurde auch nicht gegründet. Aber in Korinth predigt er Christus den Gekreuzigten und er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, den Juden zuerst und dann den Griechen. Paulus hat die Kraft des Evangeliums erfahren. Er war Verfolger des Evangeliums und er wurde förmlich von seinem Reittier in den Sand geschmissen und er hörte die Stimme Gottes, die ihn berufen hat. Er wurde vom Verfolger der Gemeinde zu einem Apostel für die Heiden. Und dann heißt es Vers 3, und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Das hört sich jetzt nicht so attraktiv an, gell? Aber Leute, da wo wir so selbst überzeugt sind von unserer Leiterschaft, ich kann alles, bin der Größte, wird's gefährlich. Aber da wo ich weiß, ich stehe heute Morgen nur hier, weil die Kraft Gottes in mir lebt, ist es eine ganz andere Nummer. Er sagt es. In Korinth haben die Juden haben ihm widerstanden, die haben ihn gelästert. Der fühlte sich sowas von schwach, der zitterte vor Furcht. Aber in dieser Schwachheit verkündigte er Christus den Gekreuzigten und der Synagogenvorsteher Crispus bekehrte sich viele Korinther und ließen sich taufen, weil die Kraft Gottes durch sein Leben und seine Verkündigung offenbart wurde. Ey, ich sag dir, lass dich taufen. Taufe ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es ist nicht heilsnotwendig, aber du bekundest vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass Gott in dir lebt und dass Christus dein Leben neu gemacht hat. So, die Taufe ist wesentlich wichtig. Wirklich, will ich dir nur noch mal sagen. Und dann heißt es Vers 4 und 5, und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, jetzt kommt's, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf der Kraft Gottes. Du kannst niemand überreden, Christ zu werden. Du kannst über den Papst diskutieren, über die Kreuzzüge, über die Jungfrauengeburt, über die Kirche, was auch immer, wird nichts nützen. Es muss um die Kraft Gottes gehen. Wir brauchen die Kraft Gottes, die Erweisung des Geistes und der Kraft. Nicht auf der menschlichen Ebene, sondern wir wissen, auf der geistlichen Ebene ist die Kraft des Heiligen Geistes da, die durch uns wirken möchte. Und diese Kraft drang durch das Wort Gottes in die Herzen der Menschen hinein. Sie bekehrten sich. Lieber Ronaldo, du predigst und lehrst schon viel und habe ich mitbekommen. Lebe und predige weiter in der Kraft des Geistes. Du bist hochbegabt, aber der Heilige Geist wird den Unterschied machen in deinem Dienst. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich hätte da noch einen zweiten Teil der Predigt, weil ich auch noch Zeit habe. Und zwar hätte ich noch so ein paar Tipps. Ich hätte noch so ein paar Tipps weiterzugeben für etwas, was bei dir in deinem Leben Segen freisetzen kann. Hättest du da Interesse dran? Okay, machen wir nochmal, weil sonst lohnt es sich ja gar nicht, wenn ich hierher komme. Ich würde gerne mal sagen, Tipp Nummer 1 ist Ehre Leiterschaft. Und höre auf sie. Nochmal. Für viele hat Ehren einen total positiven Klang. Für manche hat dieses Wort Ehren so einen ganz komischen Geschmack. Vielleicht möchte ich sagen, Ehren hat nicht mit jemanden verehren zu tun. Es geht mir nicht darum, dass ich verehrt werde hier, dass ich hier runterkomme und alle fallen nieder. Und darum geht's nicht. Überhaupt nicht. Ja. Verehren sollen wir nur Gott. Wir vergöttern auch keine Menschen, aber die Bibel gibt ganz viele Hinweise, dass wir Menschen Ehre erweisen sollen. Vielleicht kannst du das mit dem Wort wertschätzen auch gleichsetzen. Wert zu schätzen, ja. Ich ehre und ich wertschätze Lydia und Stefan auch für ihren langjährigen Dienst hier, wirklich. Wir sind jetzt so lange miteinander unterwegs und ich schätze das. Ich schätze die Freundlichkeit und die Freude, die da ist und die Freiheit, die da ist. Ist das bei dir auch so? Schätzt du das auch an denen? Wie wär's, wenn wir denen das mal sagen, ja? Vielen Dank. Dankeschön. Weil wir stehen manchmal in der Gefahr, das, was Jesus passiert ist. Im Markus-Evangelium heißt es 6, Vers 4. Und Jesus sprach zu ihnen, als er in der Diskussion war, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten in seinem Haus. Und dann Vers 3 nach oben noch, da heißt es dann, ja, ist es nicht der Sohn des Zimmermanns? Der Sohn der Maria, ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon. Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Seine eigene Familie, die ihn kannten, ärgerten sich über Jesus. Warum? Die haben die Wahrheit gesagt. Ja klar, es ist der Sohn des Zimmermanns. Ja klar hat der Sohn so viele Brüder und, glaub, 5 Schwestern. Aber Jesus konnte keine Wunder tun. Warum? Weil sie ihn auf diese menschliche Ebene begrenzt hatten. Und der saß doch im Französischunterricht neben mir. Der hat doch immer die 5 geschrieben. Der hat doch nie seine Hausaufgaben gehabt, Jesus. Der hat immer eine Pause abgeschrieben. Und sein Werkstück hat er sein Vater gemacht. Das hat er gar nicht. Sie haben Jesus auf die menschliche Ebene begrenzt. Sie haben Jesus nicht als mehr angesehen als das, was er war. Ja. Und Jesus bringt es auf den Punkt, ein Prophet bekommt normalerweise Ehre, aber in seiner Vaterstadt nicht. Sie haben ihm nicht die Ehre gegeben. So, wenn wir über Ehre und Wertschätzung sprechen, müssen wir zuerst festhalten, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, dass denen alle Ehre gebührt. Ganz einfach mal so. Ja. Gott verdient die Ehre, hat das Universum geschaffen, dass du atmest. Das ist ein Geschenk. Dass du atmest, dass du heute hier bist, ist ein Geschenk, das ist nicht selbstverständlich. Aber auch seine Berufung und seine Setzung und Menschen, die er gesetzt hat, sollen wir ehren. Wen sollen wir ehren? Ich habe so überlegt, wen sollen wir ehren? Ich habe da mal eine Auflistung gemacht, die gucken wir uns mal an. Eltern. Eltern zu ehren. Epheser 6,1, ich zitiere es nur, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Das hören die Kinder jetzt nicht so gerne, aber genau, steht da. Ehre Vater und Mutter. Das ist übrigens das erste Gebot mit einer Zusage. Auf dass du lange lebst in das Land, das der Herr dein Gott dir gegeben hat. Wenn du, als egal wie alt du bist, Vater und Mutter ehrst, und das tue ich immer noch, meine Eltern leben noch, dann ist da eine Verheißung dran, die heißt, da wo ich ihnen Ehre erweise, das heißt nicht, dass sie alles richtig gemacht haben. Das heißt doch nicht, dass sie fehlerlos waren. Nein, gar nicht. Aber ich ehre sie, ich wertschätze sie auch für ihre Lebensleistung. Und wisst ihr, als ich zum Pastor ordiniert wurde vor 22 Jahren, mein Vater, ein Kopf kleiner, auch Pastor, ja, im Bund gewesen, neben mir stand und mir seinen Apostelschal, den er aus Indien hatte, überlegte, merkte ich plötzlich, wie bei mir etwas an ganz großer Ehre und Wertschätzung und Liebe nochmal durch mich durchfloss. Weil ich wusste, was dieser Mann in dieser Zeit geleistet hatte. Ich stehe auf seinen Schultern. Ehren, wertschätzen, Eltern ehren, auf dass es dir gut geht, heißt es hier. Dann sollen wir unsere Ehefrauen, wenn wir verheiratet sind, ehren. Aber ich sage, übrigens heute ist Frauentag, ich sage, alle Frauen. Die Bibel sagt es im 1. Petrus 3, wir sollen ihnen Ehre geben als Miterben der Gnade des Lebens. Damit eure Gebete nicht verhindert werden, steht da übrigens. Muss man lesen. Das sind alles so Dinger, die man morgens nicht so gerne liest, gell? So ähnlich wie Hiob und Offenbarung, die liest man auch nur, wenn man wirklich gut drauf ist. Da sind Wahrheiten dran. Dass wir nicht nur Ehefrauen, sondern Frauen ehren sollen. Wie gehen wir mit Frauen um in der Gemeinde? Die sind berufen. Leute, die sind berufen, die sind von Gott berufen. Wir wollen miteinander eine andere Wertschätzung auch geben. Wirklich. Ronaldo, wie denkst und redest du über Fabienne? Und umgekehrt, ja. Sagst du ihr, dass du sie wertschätzt und ehrst? Du wertschätzt sie ja nicht nur, du liebst sie ja sogar auch noch. Ist ja nochmal eine Steigerung, ja. Weißt du, es gibt keinen Menschen, der dich so sehr segnen, aber auch so sehr verletzen kann wie deine Frau. Und umgekehrt. Ich bin 35 Jahre verheiratet, ich weiß, von was ich rede. Auch ihr lieben Frauen, wie redet ihr über eure Männer? So am Anfang ist es, ah, so ein Geschenk. Nach ein paar Jahren heißt es, so ein Geschenk. Da hätte ich jetzt ein paar gute Witze drauf, aber die Zeit reicht nicht dazu. Okay. Drittens, wir ehren die Obrigkeit. Ja, steht hier auch. Wow, das ist ganz schön schwer. Römer, ich zitiere nochmal schnell. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Da bleibt dann fast die Luft weg, ja, in unserer heutigen Zeit. Und dann steht hier noch, zahlt Steuern. Steht hier noch übrigens. Würde ich auch dringend empfehlen. Ich glaube, ein Grundfundament lautet an dieser Stelle, Gott ist der Richter und nicht ich. Und wie gut wäre es, wenn wir für den Friedrich Merz öfter beten würden. Weil der kennt Gott so nicht. Der braucht ganz viel Weisheit. Ich finde sein Auftreten ganz, ganz okay so. Ja, endlich mal ein großer Mann, der was darstellt. Aber ey, der braucht Weisheit. Der ist ja gnadenlos. Gnadenlos wird gezogen von allen Seiten. Wie wäre es, wenn wir für ihn beten, für die Bundestagsabgeordneten beten würden? Was würde geschehen, wenn wir in diesem Sinne Obrigkeit ehren und uns da unterordnen? Und ich fange jetzt nicht von Corona an und dem ganzen Die Zeit ist vorbei. Drittens, Gemeindeleitung, da sind wir wieder beim Thema. Wir bitten euch, die anzuerkennen, heißt es hier, die sich für euch einsetzen. Der Herr hat ihnen die Leitung eurer Gemeinde anvertraut und sie bewahren euch vor falschen Wegen. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und sie besonders achten. Ganz andere Stelle. Nochmal, wir stellen Pastoren und Leiter nicht auf einen gottähnlichen Sockel. Nein, machen wir nicht. Aber die Stelle möchte sagen, dass die allermeisten Leiter sich mit aufrichtiger Liebe bemühen, es gut zu machen. Das würde ich bei dir auch sagen, definitiv. Aufrichtig, die ganze Zeit, wo du hier warst, vorher in Darmstadt, habe ich vorhin, warst der Jugendleiter beim Alex. So, ey, du hast alles gegeben an der Stelle, ja. Wir bemühen uns mit aufrichtiger Liebe. Wir treffen Entscheidungen, die manchmal schwierig zu verstehen sind. Manchmal werden Worte ausgesprochen, die verletzen, ja. Und ich möchte euch aber ein wichtiges Geheimnis verraten. Das gilt. Und das heißt, wir Pastoren stehen morgens nicht auf und sagen uns, wie könnten wir heute den Leuten in der Gemeinde den Tag vermiesen? So stehen wir nicht auf. So bin ich heute Morgen nicht aufgestanden. Wisst ihr, und dann gibt es so den Punkt, und ich spreche das einfach ganz offen an, ja, so. Ich muss ja nächstes Jahr auch nicht kommen, aber könnt ihr dann entscheiden. Manche Leute in der Gemeinde halten fest, mein Leiter hat mich verletzt. Der hat mich an der Tür nicht gegrüßt. Der hat nicht Hallo gesagt, der ist einfach vorbeigelaufen. Mein Leiter hat dies und das gesagt, und so weiter. Manche halten die Verletzung fest. Deine Leiter, auch Ronaldo, sind nicht dazu da, dein tiefstes Bedürfnis nach Sicherheit und Anerkennung auszufüllen. Das kann nur Jesus Christus. Und nur er allein. Dein Partner, deine Freunde, deine Eltern, deine Kinder, niemand kann das Bedürfnis nach Liebe in dir stillen. Das kann nur Gott. Puh. Seid ihr noch da oben, ja, gell? Ja. Aber du wirst manchmal von Leitern verletzt werden. Vielleicht bist du auch von Ronaldo verletzt worden, weiß ich nicht. Und auch wenn sie sich entschuldigen, dann solltest du auch loslassen und vergeben können. Dann sage, ey Pastor, ich segne dich. Ich segne dich. Ich möchte meine Leiter ehren, weil sie sich Mühe geben, sagt die Schrift. Pastoren und Älteste haben eine besondere Verantwortung. Und Gott wird uns auch nochmal ganz anders beurteilen. Das ist nicht deine Aufgabe, es zu beurteilen. Überlass das doch mal Gott am Ende. Das ist jetzt ganz liebevoll gemeint. Ja. Das kannst du jetzt falsch oder richtig verstehen. Darf ich dir was sagen? Entscheide dich doch, es richtig zu verstehen. Okay? Niemand, nicht dein Leiter, dein Pastor, nur du selbst bist derjenige, der dich zerstören kann. Du selbst, und zwar, wenn du an Bitterkeit und an Verletzung festhältst. Bitterkeit kultivierst in deinem Leben. Die Lobpreisband singt nicht meine Lieder. Der Ordnerdienst gibt mir immer nur die linke statt die rechte Hand. Der Kaffee ist zu wässrig. Der Lobpreis ist zu laut, zu leise. Die Leinwand ist zu groß, zu klein, keine Ahnung. Ey, wenn du an Dingen festhältst. Ja, ich könnte so viel sagen heute. Nein. Ich bleib hier ganz stur. Ich bleib hier. Ich würde gerne noch eine Regel aufstellen, vielleicht so. Immer wenn ich etwas Gutes, und damit komme ich dann zum Ende und meine Keyboarderin darf schon gerne kommen. Immer wenn ich etwas Gutes über eine Person denke, egal ob Leiter oder nicht, werde ich es zukünftig sagen. Wie wäre das? Ja. Es gibt so eine Geschichte vom Pastor, der dann gelehrt hat und gesagt hat, es braucht 7-mal etwas Gutes, um ein negatives Urteil oder negatives Wort aufzuheben. Und dann war er fertig in dieser Session, saß irgendwo in einem Park und dann kam einer und wollte gerade so anfangen. So wollte gerade sagen, oh, das war aber nicht. Und dann fiel ihm ein, oh, er muss 7-mal erst was Positives sagen, bevor er einmal was Negatives. Dann hat er überlegt und gesagt, oh, nice shoes, nice tie. Und dann hat er angefangen, schöne Krawatte, schöne Schuhe. Und nach 5-mal, ah, oh, so, forget it. 7-mal hebt einmal negativ auf. Wisst ihr, Unkraut wächst von ganz allein. Ich habe so einen kleinen Garten zu Hause. So. Den Rasen, den bearbeite ich mit der Nagelschere, dann sieht man alles, nach einer Stunde ist gut, mehr brauche ich da nicht. Aber da ist immer Unkraut da, immer. Das wächst von ganz allein, ich habe das gar nicht gesät. Und genau das geschieht. Aber wenn du gute Frucht haben willst, dann brauchst du das Wort Gottes, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Du brauchst etwas, um Pflanzen säen zu können, um Pflanzen, um dann etwas ernten zu können. Und diese Saat, Leiterschaft zu ehren, kommt dir ja zugute. Du selber darfst erleben, was es heißt, Leiterschaft für Leiterschaft zu beten, sie zu ehren, wertzuschätzen und miteinander Gemeinde zu bauen. Und ich möchte jedem von euch Danke sagen, der über Jahre und Jahrzehnte an dieser Gemeinde investiert hat, festgehalten hat, gemeinsam Gemeinde gebaut haben. Vielen, vielen Dank für deine Treue. Wenn du deine Leiter ehren willst, dann heißt es nicht, dass du die Fehler toll findest. Man darf konstruktiv Kritik üben, natürlich, aber immer mit dem Wissen und dem Respekt, dass dein Leiter sich Mühe gibt und vor Gott eine besondere Verantwortung hat. Okay? So, zum Schluss. Selbst wenn Leiter ihre Macht missbraucht haben, und da bin ich lange genug in Gemeinde, um das erlebt zu haben. Ich bin seit 57 Jahren und 9 Monate in Gemeinde. Ich bin schon Bauch meiner Mutter in der Gemeinde gewesen. Ich habe da genug erlebt. Selbst wenn Männer ihre Frauen schlecht behandeln, selbst wenn Kinder ihre Eltern nicht ehren, selbst wenn Angestellte schlecht über ihre Chefs reden und selbst wenn Politiker falsche Dinge tun und Menschen über unsere Obrigkeit schlecht reden, selbst wenn all das geschieht, ist es noch kein Grund, dass Gott seine Ordnungen verändert hat. Die Wahrheit des Wortes. Es wird immer Eltern geben. Es wird immer Chefs geben. Es wird immer Leiter geben. Und wenn wir damit ein Problem haben, dann musst du das seelsorgerlich aufarbeiten und nicht so tun, als wäre deine ablehnende, misstrauische Haltung irgendwie biblisch begründet. Ich möchte es einfach, ich bin einfach straight, sorry. Ist so. Wir haben in der Gemeinde Jesu und im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden keine Kultur, schlecht über Leiter zu reden. Wir haben ein Momentum momentan. Der BFP hat über 1100 Gemeinden. Wir sind mittlerweile die größte evangelische Freikirche in Deutschland. Es ist ein Momentum da. Warum? Weil Einheit in der Leiterschaft da ist. Wie ich ehre und liebe den Friedhelm und den Peter und den Andi, den Vorstand. Wir sind sowas von gut miteinander unterwegs. Ich bin so dankbar für diese Zeit. Wir achten uns einander. Wir hören aufeinander. Wir beraten uns gegenseitig. In der Gemeinde gibt es diese Kultur nicht. Es ist furchtbar, in einer Firma zu sein, wo man permanent über den Chef negativ herzieht. Es ist furchtbar, am Stammtisch Sprüche zu klopfen, unsere Regierung in den Kakao zu ziehen. Es ist schrecklich, in einer Gemeinde zu sein, wo man schlecht über Leiter redet. Das ist kein Klima des Reiches Gottes. Das ist nicht wie im Himmel so auf Erden. Das setzt das Königreich Gottes nicht frei. Und ich gebe zu, dieses Thema ist sehr komplex. Ja? Aber egal, wie genau man jetzt noch über das Thema sprechen müsste, eins habe ich begriffen. Ehren ist die Kultur des Reiches Gottes. Eine Kultur der Ehre verändert das Klima in einer Familie, Firma, Gemeinde, in einer Stadt, in einer ganzen Nation wesentlich mehr als ein Klima des Runterputzens, des Geringschätzens und des für gewöhnlich Haltens, der Undankbarkeit und was auch immer. Frauen übrigens verändern sich nicht, wenn die Männer nörgeln. Wusstet ihr das schon, liebe Männer? Aber Männer schon gar nicht. Ja, genau. Leiter verändern sich übrigens auch nicht, wenn man über sie schimpft und negativ redet. Leiterschaft ist ein Geschenk Gottes und es soll dir und mir zum Segen sein. Das möchte ich festhalten. Leiter sind eine Gabe Gottes an die Gemeinde. Der Ronaldo ist eine Gabe Gottes an die Gemeinde. Wirklich. Der hat so viel aufgegeben. Der hat investiert in die Ausbildung hinein und dient mit seiner Familie zusammen. Das betrifft dich auch, Fabian. Du bist ab nachher mit dem waschechten BFP-Pastor verheiratet. Hammer. Ich meine, du hast ja keine Wahl mehr. Du hast ja schon Ja gesagt, aber wow. Und Ronaldo, du trägst dazu bei und hast dazu beigetragen, dass diese Gemeinde ihr Potenzial entwickelt hat und auch in der neuen Gemeinde wird es der Fall sein. Ich bin so gespannt zu hören. Ich bin ja auch in Baden-Württemberg, nicht so weit weg. Ich kann da gut hören dann, mal schauen. Möge Gott euch in der Erweisung des Geistes und der Kraft gebrauchen. Möge die Overflow-Kirche dadurch auffallen, dass sie ihre Leiter und Pastoren und Ältesten in besonderer Weise ehrt und segnet. Vielleicht bist du, ich habe es vorhin gesagt, zum allerersten Mal hier. Du schaust im Livestream zu, kennst Jesus nicht, spürst aber etwas, dass da ein Gott ist, der an deinem Leben interessiert ist. Der möchte, dass dein Leben gelingt. Der möchte, dass du frei von Schuld leben kannst. Und zwar ewiges Leben hast. Und ich möchte dir sagen, es geht nicht um Religion. Es geht nicht um, ich werde Mitglied der Overflow-Kirche. Es geht nicht darum, ich muss etwas tun. Weil der Unterschied zwischen Religion und Christsein ist folgender. Religion heißt immer, du musst etwas tun. Du musst irgendwas tun. Christsein heißt, es ist bereits alles geschehen. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus sein Leben gelassen, damit du wirkliches Leben empfangen kannst. Denn diese Welt, das haben wir gesungen, kann das nicht bieten, was das Leben mit Jesus bieten kann. Und wenn du heute spürst, in deinem Herzen, da ist etwas, ich möchte diesem Jesus kennenlernen, ich möchte ihm näher kommen, dann lade ich dich ein, dass du ganz bewusst dein Herz öffnest. Denn Christsein ist eine Beziehungssache. Es geht nicht um Regeln, sondern es geht um Beziehung. Dann lade ihn ein. Und das kannst du tun, denn er ist nur ein Gebet weit weg davon. Ich möchte uns einladen, dass wir zusammen aufstehen. Und ich habe so gedacht, vielleicht wollen wir gemeinsam dieses Gebet beten, dass ich es vorbete und ihr betet es nach. Und wenn du da bist heute und dieses Gebet zum allerersten Mal betest, kann ich dir zusagen, dass Gott kommt mit seiner Kraft und dass er dein Herz erfüllt. So, ich bete vor und ihr dürft gerne dieses Gebet nachbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Dir will ich vertrauen. Dir will ich folgen. Du bist der Herr. Zeige mir deinen Weg. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.